Es ist Sonntag für Sonntag eine unglaubliche Freude und ein richtiges Erlebnis, wie das Lobpreisteam uns wieder auch in die Anbetung hineingeführt hat. Danke an euer super Engagement, euren Rieseneinsatz. Wir schätzen das sehr und wir sind unglaublich dankbar, alle als ganze Gemeinde, dafür, dass ihr euch so stark einbringt und so sehr einsetzt. Danke für diese tolle Zeit, wo wir Gott groß gemacht haben und ihn geehrt haben. Ich möchte euch nochmal an den Ausgangspunkt erinnern. Am Dienstag um 18.30 Uhr treffen wir uns wieder. Diesmal zum letzten Teil, Ausgangspunkt Teil 8, wo wir nochmal alles zusammenfassen sollen. Wenn du kurzfristig noch zuschalten möchtest, du hast sehr viel davon, obwohl du vielleicht schon 7 Teile nicht angeschaut hast. Und wir werden das voraussichtlich am Dienstag drauf dann nochmal von vorne anfangen. Also wieder herzliche Einladung zum Ausgangspunkt um 18.30 Uhr am Dienstag. Seit geraumer Zeit kämpfe ich mit technischen Problemen. Ich habe schon viele Leute gefragt, wie sie mir helfen können und ob sie mir helfen können. Einige haben auch schon versucht, mir zu helfen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Das schien gelöst zu sein, das Problem, aber es war am Ende nicht gelöst. Sie haben sich sehr bemüht. Und am Ende habe ich dann in meiner Verzweiflung das Teil ausgebaut, weil mir einfiel, dass ich noch einen Freund habe, der Meister in seinem Fach ist. Und ich habe dieses Teil diesem Meister gezeigt. Und er hat das angeschaut und hat sofort erkannt, was das Problem war und hat gesagt, das ist ein eindeutiger Befund, das und das ist die Ursache des Problems und so könnte das gelöst werden. Da war ich unglaublich erleichtert und vielleicht geht es dir auch so, dass du eine Ausbildung durchlaufen hast und in deiner Lehrzeit etwas versuchen wolltest, etwas machen wolltest und du hast es nicht gekonnt, du hast es nicht geschafft. Und du musstest zu deinem Meister gehen und ihn fragen, warum kann ich das nicht, warum habe ich das nicht geschafft? Und er hat dir dann gezeigt, wie es geht. Oder du hast jemanden, schlimmer noch, vielleicht versucht zu helfen und konntest ihm nicht helfen. Das ist oft gar kein böser Hintergrund, sondern es ist einfach nur, dass wir es nicht wissen, dass wir bestimmte Informationen nicht haben, dass wir es einfach noch nicht können. Und oft ist es so, wenn wir in einer Ausbildung sind, dann wird der Ausbildungsherr, der Meister, der uns lehrt, der Lehrer, der wird uns das zeigen und wird sagen, schau, ich zeig dir das nächste Mal kannst du es dann selber machen. Ganz ähnlich ging es den Jüngern. Sie waren mit einem großen Problem konfrontiert. Ein Mann hatte einen Sohn, der war sehr krank und die Jünger bemühten sich, diesem Mann zu helfen, vor allen Dingen aber auch dem Sohn, ihn von seiner Krankheit zu befreien. Und es ist ihnen nicht gelungen. Wir erfahren diese Geschichte im Matthäusevangelium im 17. Kapitel. Da wendet sich dieser Mann an Jesus und sagt, ich habe mich schon an deine Jünger gewendet mit diesem Problem, das mein Sohn hat, aber sie konnten ihm nicht helfen. Und Jesus betet für den Sohn, legt ihm die Hände auf und heilt ihn von seiner Krankheit. Und das hat natürlich die Jünger sehr beeindruckt, vielleicht auch ein klein bisschen beschämt, jedenfalls nachdenklich gemacht. Und als sie dann wieder so für sich alleine waren, erzählt uns Matthäus in seinem Evangelium im 17. Kapitel Vers 19 Folgendes. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir den Dämonen nicht austreiben? Also es hat sich hier um eine ernste Erkrankung gehandelt, ein ernstes Problem. Und sie haben Jesus gefragt, warum konnten wir dieses Problem nicht lösen? Und dann sagt Jesus Folgendes, wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn wäre, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Zunächst sagt Jesus, wegen eures Kleinglaubens. Und oft hören wir schon das Wort Kleinglaube abwertend, aber Jesus meint es gar nicht so. Als Petrus beispielsweise aus dem Boot aussteigt und auf dem Wasser geht und dann auf die Wellen schaut und beginnt zu sinken, streckt Jesus sofort seine Hände zu ihm aus und sagt, und hält ihn fest, lässt ihn gar nicht absaufen, Er hält ihn fest und sagt: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus hatte in dieser Situation eigentlich großen Glauben. Ich glaube, du stimmst mir zu. Petrus, versuch mal selbst aus dem Boot zu steigen. Du wirst direkt ins Wasser fallen. Dir wird es nicht gelingen, auf dem Wasser zu gehen. Also dieser Petrus hatte großen Glauben. Dann hat er allerdings seine Aufmerksamkeit von Jesus weggenommen, auf die Umstände, auf das, was drumherum war, den Sturm, die Wellen, die Unsicherheit. Und dann begann er zu sinken. Und dann sagt Jesus: Du Kleingläubiger. Hält ihn aber sofort fest. Er formuliert das nicht als Vorwurf, sondern mehr als Diagnose, mehr als Aufforderung. Vertrau mir doch mehr. Lern mich doch besser kennen. Komm doch näher an mich ran. Schau doch auf mich. Halte doch deinen Blick fest auf mich gerichtet. Oder an einer anderen Stelle sagt Jesus beispielsweise: Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich da nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Also ihr, die ihr noch nicht gelernt habt, dem Vater hinreichend zu vertrauen, will ich einfach mal sagen, euer Vater kümmert sich um euch und ihr dürft Vertrauen haben. Ihr müsst in keiner Weise kleingläubig sein oder in irgendeiner Weise euch Sorgen machen. Das meint Jesus mit Kleinglauben. Ihr konntet es nicht tun, weil ihr mich noch nicht genug kennt, weil ihr noch keine hinreichendes Verständnis davon habt, wer ich bin, weil ihr noch nicht sicher seid, weil ihr noch Lernende seid. Aber dann sagt er etwas Bemerkenswertes und das hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er hat gesagt: Diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Was hat es mit diesem Gebet und mit diesem Fasten auf sich? Als ich diesen Text immer wieder meditierte, ist mir aufgefallen, dass Jesus ja in der Situation gar nicht gebetet hat und auch nicht gefastet hat, sondern unmittelbar die Hände auf dieses Kind gelegt hat und dieses Kind gesund gemacht hat. Was hat es also mit diesem Gebet und Fasten auf sich? Müssen wir erst innehalten und beten und fasten und können dann diese Aufgabe, dieses Problem lösen? Wir bekommen einen Hinweis in der Apostelgeschichte. Du weißt, die Apostelgeschichte ist der Bericht, den Lukas zusätzlich noch aufgeschrieben hat zu seinem Evangelium. Er hat das Lukas-Evangelium geschrieben und dann noch in der Apostelgeschichte berichtet, was der Heilige Geist und was die Apostel so in den ersten Jahren der Gemeindegründung getan haben. Und da lesen wir im 13. Kapitel, Vers 2, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist. Und aus diesem Vers, aus dieser Haltung der Gemeinde erkennen wir, dass das mit dem Gebet und Fasten im Grunde etwas Absichtsloses ist. Sie dienten dem Herrn, sie hatten kein spezielles Anliegen, sie hatten kein spezielles Problem, das sie lösen wollten, sondern sie wollten einfach Gott näher kennenlernen. Sie wollten Gott ehren, sie wollten ihr Herz näher an Gott heranbringen. Und indem sie so gebetet haben, Gott groß gemacht haben, ihn verherrlicht haben und auch nichts gegessen haben, was letztlich Fasten bedeutet, da fing der Heilige Geist anzureden und hat Menschen berufen, die dann losgezogen sind und Gemeinden gegründet haben. Denn das ist mir aufgefallen und ich glaube, das steckt in dieser Antwort drin, die Jesus hier seinen Jüngern gibt. Ihr seid so problemfokussiert. Ihr sucht oft von mir eine Antwort. Wenn ihr in Schwierigkeiten sind, dann ist plötzlich das Geschrei groß. Dann ist der Aktivismus hoch. Und ihr wollt aber eigentlich nur eine Antwort haben. Ihr wollt eigentlich nur eine Lösung haben. Und wenn ich dann geantwortet habe und wenn dann das Problem gelöst ist, dann ist die Begeisterung wieder nicht so groß und dann geht ihr wieder eurem Alltag nach und dann bin ich, der ich euch diese Antwort gegeben habe, eigentlich nicht mehr so sehr interessant. Du weißt selbst, dass das so eine Haltung auch in normalen Beziehungen überhaupt nicht gut funktioniert. Dass du immer nur von Leuten etwas willst, wenn du in Schwierigkeiten bist und wenn du wenn alles wieder normal ist, dann vergisst du sie, dann rufst du nicht an, dann kümmerst du dich nicht, dann schreibst du keinen Brief, dann schaust du nicht vorbei. Erst wenn wieder das Wasser bis zum Hals oder bis zur Nase, bis zur Unterlippe steht, dann schreist du und brauchst wieder Hilfe. Auch in normalen Beziehungen funktioniert das nicht. Diese Serie Bin dabei geht ja darum, wie dieses kleine Kohlenstück wieder näher ans Feuer hingeführt werden können, wie wir so behutsam wie dieser Schürhaken dieses Stück Kohle zum Feuer bringt, wir dichter wieder ans Feuer kommen, um in unserem Herzen neu in Brand zu geraten. Wir wollen in unserer Beziehung zu Jesus Christus wachsen, und für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal zuschauen und sagen, ja, aber diese Beziehung zu Jesus, die habe ich ja noch gar nicht. Vielleicht ist es heute die Gelegenheit, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, ja, ich würde gerne so eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Denn es ist tatsächlich so, wenn wir dieses Wort Beten und Fasten hören, diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten, dann hören das manche von uns, hörst du das vielleicht auch, so als Belastung. Ach, was soll ich denn noch machen? Soll ich jetzt auch noch nichts mehr essen? Ich bin in letzter Zeit umgeben von einigen Menschen, die verliebt sind. Und mir ist aufgefallen, dass man Verliebten nicht sagen muss, ruf doch mal an, sprich doch mal mit ihm oder ihr, gib ihr doch einen Kuss und so weiter. Das musst du Menschen, die verliebt sind, nicht sagen, sondern das empfinden die überhaupt nicht als Belastung, dass sie Zeit mit dem Geliebten, mit dem Menschen, den sie so sehr mögen, verbringen, dass sie mit ihm reden, dass sie in die Nähe gehen, dass sie auch Opfer bringen, dass sie sich einsetzen, dass sie Möglichkeiten schaffen. Und das alles meint eigentlich das Gebet und Fasten. Es geht nicht um irgendwelche Übungen, sondern es geht darum, Freude zu haben an Gott, Freude zu haben an dem, der hinter der Gabe ist. Dass wir nicht so sehr auf seine Hände schauen und auf das, was er uns geben kann, sondern dass wir in sein Angesicht schauen und hinter die Gabe den erkennen, der diese Gabe gibt. Wir haben ja eine Psalm-Challenge hinter uns. Ich muss sagen, diese Psalm-Challenge hat mich persönlich ganz neu inspiriert. Ich mache das weiter. Ich lese jeden Tag die Psalmen, einen Psalm nach dem anderen, und bete diesen Psalm auch ganz intensiv. Und da bin ich über diesen Psalm 37 gestolpert, wo es im Vers 4 und 5 heißt, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Und dieser Psalm wendet uns, sagt nicht, du wende dich an Gott mit deinen ganzen Wünschen, versuche dich an Gott zu wenden, damit dein Leben gelingt, sondern er gibt einen ganz anderen Zugang. Er sagt, freu dich am Herrn, hab Lust daran zu beten, hab Lust daran, in die Beziehung zu Jesus Christus einzusteigen, habe deine Lust am Herrn, freu dich daran. Und dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht, weil das weiß er ja ohnehin. Und er will es dir auch geben. Aber es ist wichtig, dass wir nicht auf das gucken, was er uns geben will, sondern dass wir auf ihn gucken und ihn meinen. Und so auch dem Herrn unser Leben anvertrauen. Und dann einfach sicher sein können, dass er es mit unserem Leben richtig machen wird. Und wenn wir so in eine Beziehung zu Jesus eintreten, dann haben wir Frieden, auch wenn wir vielleicht manche Situation nicht verstehen, weil wir nicht auf das gucken, was wir von ihm erwarten, sondern wir schauen auf ihn. Wir schauen auf ihn, der letztlich im Zentrum steht, der die Ruhe selber ist, der Frieden selber ist, der die Antwort ist, die der Vater geschickt hat. Die Reihenfolge ist also, erst Freude am Herrn zu haben, und dann wird er dir geben, was dein Herz dir wünscht, nicht umgekehrt. Und oft haben wir eben keine Lust, wir haben keine Lust, die Psalmen zu lesen, wir haben keine Lust zu beten, wir haben keine Lust, die Bibel zu lesen, wir haben keine Lust, uns mit Jesus auseinanderzusetzen. Und das geht so lange gut, wie wir nicht in Schwierigkeiten kommen. Das geht so lange gut, wie unser Leben so vor sich hin plätschert und ein Tag nach dem anderen vergeht. Spätestens aber dann, wenn die Situation schwierig wird, wenn wir ins raue Wasser kommen, wenn die Probleme sich aufhäufen, wenn du Antworten brauchst und dir nicht mehr selber helfen kannst und dich an alle möglichen Leute gewendet hast, die dir auch nicht helfen konnten, dann sagt der Volksmund zum Schluss, hilft nur beten. Und mein Vorschlag wäre, dass wir nicht zum Schluss erst beten, sondern am Anfang beten. Gleich am Anfang. Nicht zum Schluss hilft beten, sondern ganz am Anfang hilft beten. Aber nicht beten im Sinne von, dass du eine Liste schreibst von Dingen, die du praktisch einkaufen möchtest, die du bestellst und dann deine Gebetszeit so gestaltest, dass du einfach nur Gott vorträgst, was du wünschst und dann sagst so und am besten lieferst du das morgen, sondern dass wir ihn meinen und uns auf ihn einlassen und uns ihm hinwenden. Fasten, ich möchte jetzt heute keine detaillierte Einleitung und Anleitung zum Fasten geben. Fasten heißt aber tatsächlich nichts zu essen für eine Mahlzeit, für mehrere Mahlzeiten, für mehrere Tage oder über mehrere Tage. Und so kann man das auch anfangen. Man kann erstmal eine Mahlzeit ausfallen lassen, beispielsweise das Abendessen. Man kann mehrere Mahlzeiten ausfallen lassen oder auch dann mehrere Tage fasten. Eine Disziplin, die ich besonders hilfreich finde, sind 3 Tage zu fasten. Da kann man schon ganz schön viel auch erleben. Und dann sagt Jesus, beten. Mit Gott, mit dem Vater reden. Wir haben aktuell eine Gebetskette initiiert als Gemeinde. Du kannst auf unsere Internetseite gehen, czalive.de oder auch in unserer App kannst du in unser Gebetshaus gehen, in unseren Gebetsraum und dort dich für eine Stunde eintragen und eine Stunde am Tag übernehmen, auch in der Nacht. Wir wollen rund um die Uhr 24 Stunden, 7 Tage die Woche beten. Und wenn du Freude daran hast, auch dich darauf einzulassen, mal eine Stunde zu beten und zu sehen, was das für eine Erfahrung ist, dann möchte ich dich ermutigen, dich da einzutragen und mitzubeten. Und wenn du dich eingetragen hast, bekommst du ein Bestätigungsmail. Und du bekommst auch noch Hilfestellung von uns, wie du so diese Stunde gestalten kannst. Wir haben eine ganze Reihe Leute, die schon teilnehmen, gebeten, wie sie es so machen. Und du bekommst ganz praktische Anleitung. Und du darfst dann selbstverständlich zu Hause beten. Du musst nirgendwo hinfahren, das ist ganz praktisch. Du kannst dir nachts den Wecker stellen, einfach aufstehen und diese Stunde beten und teilhaben an dieser Erfahrung, die wir alle machen, dass Gott antwortet, aber dass er eigentlich sowieso antwortet, das ist sowieso klar. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wie es uns geht. Er sieht das alles ganz genau, aber er möchte gerne unser Herz haben. Er möchte uns gerne zu sich ziehen. Er möchte gerne in eine Beziehung zu uns treten. Wie faszinierend das Gebet ist, das kann man daran erkennen, dass es ein einziges Mal im Neuen Testament aufgeschrieben ist, dass die Jünger gesagt haben, Jesus, kannst du uns etwas lehren? Das einzige Mal, wo sie Jesus gebeten haben, sie etwas zu lehren, ist, als sie selbst gesehen haben, wie er gebetet hat. Und offensichtlich hat sie das so sehr beeindruckt, dass sie dann zu Jesus gegangen sind und gesagt haben, Jesus, lehre uns beten. Lukas berichtet uns das im 11. Kapitel im Vers 1. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf baten ihn seine Jünger, Herr, lehre uns beten. Und dann gibt Jesus den Jüngern ein Werkzeug in die Hand. Ein Werkzeug, das er dir, wenn du Jesus nachfolgst, auch in die Hand gibt. Ein Werkzeug, das unglaublich mächtig ist und unglaublich scharf ist und unglaublich hilfreich ist. Du hast das schon 1000 Mal gebetet, aber vielleicht ist es dir noch nicht so bewusst geworden, was du da tatsächlich sagst. Denn Jesus sagt, bevor du noch bittest, gib mir, gib mir, gib mir, vergib mir, tu etwas für mich, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, dann sprecht. Unser Vater, also er sagt, Ich lade euch jetzt in eine Beziehung ein. Es geht nicht darum, dass du von meinem Vater irgendetwas, dass du in diese Beziehung eintrittst, um irgendetwas zu bekommen, sondern diese Beziehung ist zunächst einmal absichtslos, weil du ihn liebst, weil du als Kind angenommen bist, weil du geliebt, selber geliebt wurdest und geliebt bist. Und dann sollst du beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Ist dir aufgefallen, dass Jesus sagt: Du bist, dein Name, dein Reich, dein Wille? Viermal geht es im Gebet zunächst um Gott. Du bist im Himmel. Alleine das ist Grund zur Freude, dass wir mit dem Schöpfer Himmels und der Erde so in Beziehung treten können, so mit ihm reden können, dass er uns überhaupt zuhört, dass er uns überhaupt sieht. Hans-Georg hat letzthin im Ausgangspunkt Teil 6 gesagt: Zu glauben, dass Gott dich sieht, braucht schon sehr, sehr viel Glauben, auch wenn du ihm irgendwelche Vorwürfe machst und sagst, wenn es einen Gott gibt, dann müsste er doch. Allein zu glauben, dass er dich sieht, braucht sehr viel Glauben, aber er sieht dich, er weiß deinen Namen, er kennt deinen Namen, er kennt sogar deine Eltern, er kennt deine Großeltern, er kennt deine Geschichte, er weiß genau, wie es dir geht, er weiß genau, wo du herkommst, er weiß genau, in welcher Situation du bist. Und zu diesem Vater dürfen wir beten, aber wir beten: Du bist, und dann dein Name, und dann dein Reich, und dann dein Wille. Und dann kommt: Gib uns, vergib uns, bewahre uns. Dann kommen wir. Aber erst kommt er. Erst kommt die Beziehung zu ihm. Erst, und das ist das, was die in der Apostelgeschichte getan haben, erst kommt, dass du dem Herrn dienst. Erst kommt, dass du dich ihm zuwendest. Und du kannst auch so eine Gebetszeit verbringen, indem du gar keine Bitte anbringst, indem du einfach nur sagst: Jesus, ich möchte dich näher kennenlernen. Ich möchte deine Perspektive bekommen, bevor ich überhaupt noch bitte, bevor ich überhaupt noch Einfluss nehme, möchte ich überhaupt erstmal hören, wie du die Lage siehst, wie du die Situation überhaupt siehst. Und deswegen haben wir dich auch eingeladen, diese Psalm-Challenge zu machen. Und vielleicht möchtest du das trotzdem nochmal anfangen, dass du anfängst, jeden Tag einen Psalm zu lesen und diesen Psalm zu meditieren und so zu versuchen, Gottes Perspektive auf deine Situation und auf die Situation von Menschen um dich herum zu geben. Wir brauchen seine Perspektive. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur unseren Kopf durchsetzen und das, was wir als richtig erkennen, umsetzen wollen, sondern es geht zunächst darum, dass wir in einer Beziehung zum Vater leben und diese Beziehung vertiefen und dass diese Beziehung tagtäglich lebt und lebendig ist. Psalm 27, Vers 8 heißt es: In meinem Herzen wiederhole ich dein Wort. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Der Psalmist sagt nicht: In meinem Herzen wiederhole ich dein Wort, tragt mir eure Bitten vor, gebt mir eure Bestelllisten, kommandiert mich rum, sondern im Psalm 27, Vers 8 heißt es: Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun, ich will vor dein Angesicht treten. Nicht Antworten sollen wir suchen, sondern seine Nähe. Denn oft ist es so, dass die Antworten, die wir erhalten, nicht dem entsprechen, was wir uns vorstellen. Manchmal ist es so, dass wir die Antworten, die wir erhalten, dass das genau das ist, was wir uns vorgestellt haben. Aber oft ist es so, dass wir eben nicht verstehen, was gerade jetzt passiert. Und dann sind wir enttäuscht und viele Menschen wenden sich dann von Gott ab und sagen: Wenn es einen Gott gibt, dann müsste er doch. Und wir sagen: Ja, es gibt einen Gott und ich möchte ihn kennenlernen. Und wenn ich auch nicht verstehe, was er gerade tut, und wenn ich auch nicht verstehe, in welcher Situation ich gerade bin, dann suche ich doch seine Nähe, weil ich weiß, dass in seiner Nähe Frieden ist. Ich weiß, dass in seiner Nähe all das ist, was ich brauche. Und dann antwortet er vielleicht auf ganz andere Weise, als du denkst. Aber jedenfalls siehst du dann klar, Jedenfalls hast du dann den Durchblick. Jedenfalls hast du dann dein Herz vor Gott zur Ruhe gebracht. Und dann aus dieser Position, dass wir praktisch auf seiner Seite sind, dass wir ihn kennen, dass wir ihn lieben, dass wir mit ihm Beziehung haben, dass wir von ihm gehört haben, dass er uns zeigen durfte, wie er die Situation sieht, dann können wir Einfluss nehmen. Einfluss nehmen auf dieser Erde. Denn Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist der Auftrag der Gemeinde, das ist der Auftrag von uns, die wir Jesus nachfolgen. Wir sollen etwas von dem, was der Vater will, hier auf dieser Erde sichtbar werden lassen. So wie die Jünger, wie der Mann sich an die Jünger gewendet hat und die Jünger eigentlich von dieser Heilung, die Jesus bringen will und gebracht hat, und der Vater möchte Menschen heilen, und wir sehen das im Neuen Testament an ganz vielen Stellen als Zeichen, Handlung, wie Jesus Menschen heilt und er sagt, ich will dich heilen und ich will dich gesund machen und ich will dir zur Seite stehen. Dann können wir hingehen und das, was er will, auf dieser Erde sichtbar werden lassen. Es war nämlich offensichtlich, dass Gott diesen Jungen heilen wollte. Wenn es nicht so gewesen wäre, dann hätte Jesus, nachdem die Jünger es nicht gekonnt haben, wäre er nicht hingegangen und hätte ihn geheilt. Dann hätte er zu dem Vater gesagt, tja, Pech gehabt, du musst mit diesem kranken Kind weiterleben, denn es ist einfach gar nicht mein Wille, den zu heilen. Deswegen konnten die Jünger das nicht tun. Aber Jesus hat die Jünger gelehrt. Die Jünger waren ja Lehrlinge. Sie waren unterwegs mit Jesus. Und so bist du auch unterwegs mit Jesus. Und du bist auch ein Lehrling. Und Jesus möchte dich auch lehren. Und wenn du dich fragst, warum konnte ich bestimmten Leuten noch nicht helfen? Warum konnte ich bestimmte Antworten noch nicht bekommen oder erfahren? Dann sagt Jesus, komm näher zu mir. Hör mir besser zu, lerne mich besser kennen, versuche die Situation aus meiner Sicht zu sehen, trete hin und versuche beispielsweise mit den Psalmen meine Perspektive zu bekommen, und du wirst merken, wie dein ganzes Denken sich ändert, wie du anfängst, die Dinge mit Gottes Augen zu sehen und wie du Mut bekommst und wie auch der Glaube in dir wächst, wie das Vertrauen in dir wächst, wie die Zuversicht, dass der Vater es gut macht, mit dir wächst. Wir müssen den Herrn hinter der Gabe suchen und uns in seiner Nähe bergen. Jesus hat das an einer anderen Stelle im Johannesevangelium in einem Gleichnis so ausgedrückt. Das ist das Gleichnis von dem Weinstock und den Reben. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid der Reben, ihr seid die Reben. Und er sagt im Wesentlichen genau dasselbe. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Das heißt, wenn wir einfach hingehen und versuchen, irgendetwas zu bewegen, können wir es nicht tun. Sondern wir müssen es mit ihm tun. Das heißt, und wir haben in Jesus nicht irgendein anonymes Etwas, sondern wir haben eine Person, der dich liebt, der mich liebt und der mit dir und mit mir in Beziehung treten möchte. Und deswegen ist auch die Vision unserer Gemeinde, dass wir so viele Menschen wie möglich nicht nur in diese Beziehung zu Jesus Christus einladen wollen, sondern dass wir dir auch helfen wollen, in dieser Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen, wieder dichter an ihn heranzukommen und dich nicht abstoßen und abhalten zu lassen von den ganzen Problemen, die da vorliegen, sondern hinter die Probleme zu gehen und zu diesem Jesus zu kommen, der dir und deiner Seele Ruhe gibt. Denn ohne ihn kannst du nichts tun. Und dann, aber wenn wir uns in dieser Beziehung zu Jesus Christus, in diese Beziehung einlassen und wenn wir in dieser Beziehung zu Jesus Christus wachsen, dann werden wir das Licht sein, das er selbst in dieser Welt war. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann hat er zu seinen Jüngern gesagt, und er sagt es auch zu dir, wenn du Jesus nachfolgst, du bist das Licht der Welt. Du sollst jetzt in die Finsternis, die um dich herum ist, in die Dunkelheit, in die vielen Fragen, in die ganzen Zumutungen, in die ganzen Unbegreiflichkeiten, die in deinem Leben sind und in deiner Umgebung sind, sollst du Licht hineinbringen, und zwar sein Licht, seine Antwort. Nicht irgendwelche Philosophien, nicht irgendwelche frommen Gedanken, irgendwelche religiösen Worte, sondern sein Licht. Und dann sagt ihr, ihr seid dieses Licht. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wie in Amberg, als ich letzthin wieder nach Amberg hineinfuhr, sah ich die Kirche Maria Hilf. Und da musste ich dran denken, wie etwas, was oben auf dem Berg steht, einfach nicht verborgen sein kann. Und so kannst du auch und so können wir nicht verborgen bleiben, wenn wir dieses Licht in uns hineinlassen, wenn wir in diese Beziehung zu diesem Licht treten. Und von dort her verändert sich dann alles. Von dort her bekommen wir Antworten. Von dort her, der Vater weiß, was wir brauchen. Aber lass uns den Vater suchen, nicht das, was wir brauchen. Jesus weiß, was wir brauchen. Aber lass uns Jesus lieb haben und lass uns in die Beziehung zu Jesus treten und nicht das, was er uns geben kann. Wenn du das nächste Mal zum Maria-Hilf-Berg hochschaust, dann denk daran. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt. Wir können nicht verborgen bleiben. Es wird sichtbar werden. Und wir werden eine ganz starke Ausstrahlung haben. Du wirst eine ganz starke Ausstrahlung haben, wenn du näher an Jesus herankommst. Wenn du sagst, ich suche ihn nicht mehr für das, was er mir geben kann, sondern ich suche ihn für das, was er ist für mich und was er für mich bedeutet, weil ich ihn liebe. So wie zwei Menschen, die sich lieben, auch nicht das suchen, was der andere geben kann, den Geldbeutel oder alles andere, sondern den Menschen, der dahinter steht. Wenn du heute zum ersten Mal zugeschaltet hast und vielleicht damit noch gar nicht viel anfangen kannst, aber doch spürst, dass Jesus dich in besonderer Weise liebt und dass er auch dich einlädt und sagt, du darfst auch in die Beziehung zu mir eintreten. Vielleicht möchtest du heute dein Leben ihm anvertrauen. Vielleicht möchtest du heute ein Gebet sprechen und sagen, Herr, ich möchte heute anfangen, dir nachzufolgen. Ich möchte auch, dass du mich hineinnimmst in die Beziehung zu deinem Vater. Ich möchte Teil der Familie werden. Ich bitte dich, dass du mir vergibst, was mich von dir getrennt hat. Meine Dinge, die ich absichtlich getan habe, von denen ich genau weiß, dass es die Beziehung zu dir zerbrochen hat. Du hast diese Schuld, die ich damit auf mich geladen habe, für mich getragen und du hast sie mir abgenommen am Kreuz. Und ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich, dass du mich einlädst, dass du mich hineinnimmst in diese Beziehung zu dir. Und wenn du schon länger Jesus nachfolgst, dann möchte ich dich heute herausfordern, dass du dich in die Gebetskette einträgst, dass wir gemeinsam anfangen, näher zu Jesus zu kommen und rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu beten. Es ist immer ein Fenster frei für eine Stunde, wo sich einer eintragen kann. Wenn das Fenster grau ist, dann ist diese Stunde schon vergeben. Dann such dir ein blaues Feld aus, was noch nicht vergeben ist. Und lass uns einen Sport draus machen, einen Run drauf machen, dass wir diese Zeiten auch gemeinsam tragen, vor allen Dingen auch in der Nacht. Ich habe dir ja schon gesagt, stell dir einen Wecker, steh eine Stunde auf, bete, dann legst du dich wieder hin. Lass uns näher zu Jesus kommen, lass uns näher Jesus suchen. www.czalive.de und klickst du auf Gebetsraum oder auch in unserer App findest du den Zugang. Da wollen wir gemeinsam miteinander beten und so unseren Einfluss, den wir haben in dieser Welt, ausüben. Wir wollen dieses Licht sein, wir wollen diese Antwort sein, wir wollen genau das tun, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. Du, Vater, bist im Himmel. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Und ich lade dich jetzt ein, dieses Gebet in diesem Sinne noch einmal ganz neu zu beten. Lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du am Dienstag einschalten möchtest, Ausgangspunkt, ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder dabei bist. Es geht dann den Dienstag danach wieder mit Teil 1 weiter. Ein Riesenspaß, nochmal zu hören, wie unser Glaube gegründet ist, wo wir drauf stehen. Jeder Dienstagabend hat mich persönlich sehr gesegnet. Wir haben diese Serie vor einigen Jahren aufgenommen und ich bin total begeistert. Das darfst du nicht verpassen. Werde Teil, nimm Teil am Ausgangspunkt. Ich freue mich, dich irgendwann wiederzusehen, spätestens vielleicht bei einem unserer nächsten Gottesdienste. Nächsten Sonntag gibt es dann den Höhepunkt dieser Serie, bin dabei. Da möchte ich dir noch eine Möglichkeit zeigen, wie du einen enormen Einfluss ausüben kannst in dieser Welt und dieses Licht und dieses Salz in dieser Welt sein kannst. Sei gesegnet und sei behütet. Bis dahin.